Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Glückfinder-Interview. Hier erzählen Menschen, wie sie ihr persönliches Glück gefunden oder wiedergefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren und ermutigen, Ihr eigenes Glück zu entdecken oder Ihre Berufung zu finden und zu leben. Weiterführende Informationen über das Glückfinder-Projekt und meine Interviewpartner finden Sie unter www.glückfinder.com. Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Ihr Andreas Gregori. Hallo und herzlich willkommen. Ein neues Glückfinder-Interview geht online. Diesmal ist der Glückfinder in den Norden gereist und zwar ziemlich weit in den Norden. Wenn ich noch ein bisschen weiter in den Norden gehe, bin ich auf dem Wasser. Und Wasser ist ein gutes Stichwort, denn da war mein jetziger Interviewpartner sozusagen vorher auch auf dem Wasser, auf dem Boot, hat das Boot verlassen und ist zurück aufs Land gekommen, hier auf die Hamburger Hallig. Ich begrüße ganz herzlich bei mir den Koch Erik Brack.
Ja, hallo, herzlich willkommen auf der Hamburger Hallig.
Hallo lieber Erik, vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, uns deine Geschichte zu erzählen, denn das ist eine Glückfindergeschichte, denn du hast dein Glück gefunden, unterschiedliche Ausprägungen und in dem, was du tust. Und du bist einer von den wenigen, die ich getroffen habe, die schon als Kind wussten, was sie als Erwachsener werden wollen.
Also ich habe nicht erst hier mein Glück gefunden, also ich habe ja durch meinen Beruf eigentlich mein Glück gefunden, weil da gehe ich richtig drin auf, das macht mir Spaß und wie du auch gerade schon erwähnt hast, ja, war ich im Kindergarten, da wollte ich schon Koch werden, ne?
Und wie kommt das? Also ich meine, jetzt sag nicht Backe-Backe-Kuchen.
Ja, nicht von Backe-Backe-Kuchen, das ging, ja, ich habe meine Mutter zufolge habe ich immer gesagt, Rühretröpp, so, habe ich immer Rühretröpp und in irgendwelche Plastikschüssel gerührt, das ist wirklich wahr, aber letztendlich, ja, ich komme aus einer relativ großen Familie, also ich habe 5 ältere Geschwister und meine Mutter stand natürlich jeden Tag am Herd und hat gekocht und wenn die Geschwister dann aus der Schule kamen, war das Essen fertig und ich als Kleinster habe natürlich immer mithelfen können, mithelfen dürfen und das hat mir immer Spaß gemacht. Ja, zu sehen, also gerade auch bei meinen Geschwistern, auch im familiären Bereich, dass man mit Essen Menschen so glücklich machen kann. Die kamen alle hungrig von der Schule, haben sich an den Tisch gesetzt und dann gegessen und oh, hat gut geschmeckt und das fand ich immer toll und deswegen, ja, ich glaube, das war so der ausschlaggebende Punkt, warum ich Koch geworden bin.
Ja. Unfassbar. Und du bist dann auch dran geblieben, also du bist dann auf die Schule gegangen und hast dieses auch dann sozusagen immer weiter betrieben. Es war dann klar, du machst dann auch eine Ausbildung.
Genau, genau. Also ich habe das dann, ja, Minimal-Maximal-Prinzip habe ich gemacht in der Schule. Ich wusste ja schon, na gut, ich muss jetzt kein Abitur machen, um Koch zu werden. Von daher habe ich das auch dann schulisch relativ, ja, pragmatisch gesehen.
Pragmatisch, oh Gott.
Und von daher ist es dementsprechend alles darauf hinausgelaufen, dass ich Koch werde. Ich habe dann immer in den Ferien irgendwo in der Küche geholfen, meine Praktikas alle in irgendwelchen Küchen gemacht. War als einzigster Junge auf der ganzen Schule, ich bin ja in Baden-Württemberg zur Schule gegangen, da kann man so Wahlhauptpflichtfächer machen in der Realschule und ich war als einzigster Schüler unter ganz vielen Schülerinnen in der Hauswirtschaftsklasse natürlich. Das war für mich schön, ja. 2 Vorteile, ich durfte kochen und war der Hahn im Korb, ja. Das war cool. Ganz toll. Und ja, das hat sich alles darauf hinauskristallisiert, dass ich Koch werde. Und dann kam ich dann in die Ausbildung. Ich habe ja früher auch schon immer, ja, auch viel gearbeitet. Ich habe in der Gärtnerei ausgeholfen, ich habe in der Bäckerei ausgeholfen, ich habe sonntags die Bilder am Sonntag ausgefahren in der Schulzeit und so weiter und so fort. Und war eigentlich arbeiten gewohnt und kam dann in eine Küche im Erbprinz in Ettlingen. 28 ausgelernte Köche, 12 Lehrlinge und also wow. Große Küchenbegarde mit der ganzen Hierarchie, die es also gibt auf den einzelnen Küchenposten. Und dann habe ich gedacht, sag mal, die haben doch alle hier ein Rad ab. Die rennen am Tag 14, 15 Stunden und geben immer noch Vollgas. Und das war für mich dann auch schon anstrengend, so die ersten 3, 4, 5 Wochen, bis ich mich dann so eingefuchst habe. Aber dann ging das ganz gut. Man muss ja auch erstmal sich mit dem Ganzen, ja, zurechtkommen, sich familisieren mit der ganzen neuen Umgebung. Ich habe ja nie profimäßig irgendwo gekocht oder ich habe ja keine Gastronomie-Vorbelastung von zu Hause.
War ein bisschen anders als dann Muttern zu Hause.
Genau, war dann ein bisschen anstrengend, ne? Aber es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht und hat richtig, richtig Bock gemacht, ja. Ja, und dann Ausbildung natürlich dementsprechend gut abgeschlossen und habe ich immer so ein bisschen Wert drauf gelegt. Das war auch für mich immer so ein eigener Ansporn, nicht so mitzuschwimmen, sondern immer so ein bisschen vorne dran zu schwimmen.
Da warst du ja dann kein Pragmat mehr.
Nee, dann da habe ich dann auch wirklich auch wo ich lernen musste, habe ich dann auch gelernt. Aber früher so in der Schule, auch wenn ich musste, habe ich es nicht. Ja? So von daher, aber viele Sachen habe ich ja durch eine super Ausbildung, wie gesagt, die war sehr anstrengend und sehr schwer. Gerade in den ersten paar Monaten hat es mich schon ein paar Körner gekostet. Da saß ich dann auch öfters als Jugendlicher im Umkleideraum zum Heulen, ne? So wie man das so richtig kennt. Ja? Aber das, ja gut, das ist dann so, ne? Das ist so ein Lernprozess, so groß werden, stark werden, hart werden.
Ist das für den Kochberuf, das ist ja schon eine knallharte Ausbildung. Also das heißt ja richtig arbeiten. Das ist ja nicht mal so zwei, drei, sondern das ist...
Das heißt Laufschritt,
ne?
Von morgens bis abends. Und wir hatten, ja, das war ja früher keine klimatisierten Küchen. Wir hatten, ich weiß gar nicht, welcher Küchenbauer auf die Idee gekommen ist, in der Nähe von der Rheinebene eine Küche mit Glasdach zu bauen.
Ja, das klingt irgendwie...
Das war wie Sauna.
Ja,
ist also ein Glasdach in der Küche und unten eine Herdlänge von 8 Metern mit Gas, also so Gasbrenner, so auf so Gasdüsen auf Glühplattenherd. Keine Ahnung, auf 56 Grad am Herd oder so.
Unfassbar. Und dann Höchstleistung
bringen, konzentriert. Und dann Vollgas, konzentrierte Höchstleistung bringen von, ja, über die Servicezeiten auf jeden Fall. Und dann, na ja, das war schon anstrengend, muss ich echt sagen. Da sind viele umgeklappt, ne?
Das wäre meine nächste Frage, dass du da dann dran geblieben bist, weil ich meine, das hatte jetzt ja mit dem, wie du es dir vorgestellt hast, relativ wenig zu tun. Dann stellt man fest, das ist relativ anstrengend, relativ hart der Job, laufen, Laufschritt, ja, warm, also auch körperlich anstrengend, dass du da nicht gedacht hast, weißt du was, dann, das so habe ich es mir nicht vorgestellt, dann mache ich was anderes, dann gehe ich jetzt, keine Ahnung, auf die Bank oder so.
Ich habe mir das dann doch schon vorgestellt, so mit Action. Also ich bin ja immer, ich gehe ja immer auf, wenn Action ist, dann kriege ich nochmal 10 PS mehr und dann geht's richtig los irgendwie. Das ist irgendwie in mir drin. Ich weiß nicht, da laufen die Maschinen dann auf Hochtouren. Und es hat mich dann irgendwann, klar, da reinzukommen war schon hart, ne, muss ich schon sagen. Das war schon auch für mich eine neue Erfahrung, wo ich sage, das ist ja schon ganz schön anstrengend. Aber letztendlich, wenn man dann mit klarkommt und die anderen Mitarbeiter oder die anderen Kollegen, das sind ja dann auch keine Übermenschen, ja, die können ja auch nicht mehr wie arbeiten. Und wenn man auf dem gleichen Level ist, ist man in einem Tempo so drin und nicht, dass man immer hinterherhängt oder so. Ne? So eine Küche ist ja Zusammenarbeit. Ne? Da macht der eine das, der andere macht das und irgendwann kommt es dann gleichzeitig am besten auf den Teller. Ja? So, und wenn man dann auf einem Level ist und da mitkommt mit dem Tempo oder vielleicht auch nicht Vollgas treten muss, weil die anderen das nicht hinterherkommen oder wie auch immer, oder das Service schaffst nicht wegzutragen oder, ne? Das sind ja viele Faktoren. Und dann ging das später. Also habe ich dann, das war dann gut, ne? Also ich habe dann immer versucht, auch für mich selber irgendwie Sachen zu optimieren, Lösungswege oder Arbeitswege zu vereinfachen, zu verschnellern. Und dann habe ich immer ein bisschen mehr Zeit gehabt, um dann vielleicht mal über den Tellerrand hinauszugucken, irgendwie besser zu werden, andere Ideen umzusetzen oder, ne?
Und das hast du dann auch gemacht, denn du hast dann auch noch weitere Ausbildungen gemacht, unter anderem zum Diätkoch.
Genau, das war so, Diätkoch war für mich einfach nur, ja, was, warum habe ich es gemacht? Eigentlich, ja, um da auch irgendwann mal später, wenn man dann wirklich mit 50, 60 nicht mehr am Herd stehen kann, ja, dann hat man den Diätkoch und kann irgendwo in einer Großverpflegungsküche Küchendirektor machen oder sonst irgendwas, ja, den brauchen wir einfach irgendwann mal vielleicht, ja. Und ich wollte auch zusätzlich, habe ich ja alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, ob das jetzt eine Diätform ist oder was auch immer, interessiert mich einfach, ne? Das ist einfach, das muss ich haben, das muss ich wissen, ja? Und ob das jetzt dann verschiedene Kostformen sind oder was muss man essen, wenn man eine purinarme Krankheit oder eine purinarme Ernährung haben muss, was soll man da essen? Und das ist halt wichtig für mich. Dann kann ich die Gäste auch beraten. Ne? Das ist ja klar, wenn ich dann und wenn ein Gast zu mir sagt, ja, ich habe Zöliakie und ich stehe da wie ein Ochs vom Berg, das mag ich nicht, weil ich bin Profi und ich möchte mit meinem Profi sein Geld verdienen und das ist dann für mich kein Profi, wenn ich nicht weiß, was für Beschwerden die Gäste haben und was sie essen dürfen, was sie nicht essen dürfen.
Und du hast dann...
Deswegen habe ich den Diätkoch gemacht. Das war so die Vorstufe eigentlich. Und einen Meister habe ich ja dann das Jahr drauf gemacht. Und das war dann für mich dann schon auch so, wo ich sagen wollte, jetzt bin ich dann auch Meister. Ne? Also,
Meisterkoch?
Ja.
Abgeschlossen als Bester?
Ja. Ja. Ja, war auch eine harte Zeit. Ich habe Vollzeitschule gemacht. Morgens 8 bis 16 Uhr. Und habe Vollzeit nebenher gearbeitet. Sprich, immer das komplette Wochenende Vollgas gearbeitet und jeden Abend dann ab 17 Uhr bis 23 Uhr stand ich dann in der Küche. Also 7 Tage Woche, das habe ich 3 Monate lang gemacht. Und dann die ersten 2 Stunden war Schlafen angesagt in der Schule, ne? Das war klar. War auch ganz lustig. Und dann haben die Mitschüler mir immer so ein Schild geschrieben, da stand da drauf, vorne Schalter geschlossen. Und die haben immer ihre Witze mit mir gemacht. Und ein Lehrer kam vorbei, hat mir gegen die Füße gekickt. Und mich dann das gefragt. Ich konnte dummerweise antworten und gesagt, ja, schlaf weiter. Ja, das war eine witzige Zeit. Hat auch Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, da musste ich dann ein paar Sachen, die man dann so im Alltäglichen nicht hat, wie jetzt Recht, Buchführung und, und solche Geschichten, da musste ich dann schon mal den Ordner wälzen. Ja? Aber alles andere, so, das ging eigentlich, das hatte ich schon auf meiner Festplatte irgendwie vorher mal gespeichert. Das war ganz gut. Hat mir das auch vieles dann erleichtert. Ne? Also ich musste das nicht richtig einpauken.
Und wo bist du dann hin, nachdem du deinen Meister hattest?
Ja, dann bin ich erstmal in dem Betrieb geblieben. Das war im alten Gymnasium in Husum, da war ich ja über 5 Jahre. Und dann, ja, kamen zwischenzeitlich irgendwie 2 Kinder. Zuvor hatte ich schon mal, ja, es ging ja um immer mich austesten und in meiner Ausbildung habe ich dann auch.
Wie hast du deine Frau kennengelernt? Wenn du so
natürlich bei der Arbeit.
Ja, natürlich bei der Arbeit.
Ja, das war nach der Ausbildung direkt, bin ich in die Schweiz. Und ja, und meine Frau war auch in der Schweiz im gleichen Betrieb. Wir haben uns da kennengelernt, ja.
Cool.
Und seitdem sind wir zusammen, haben 3 wunderschöne
liebe Kinder.
Und dann, genau, und dann habe ich eine Ausbildung, ich wollte ja mich immer austesten. Und natürlich spricht man dann mit Kollegen, auch die ausgelernt sind und die schon ein bisschen Erfahrung hatten, die schon durch die Welt gereist sind vielleicht. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist so das Härteste, was man so als Koch machen kann. Ja, da musst du auf dem Schiff arbeiten. Und ich sage, jo, das mache ich dann mal. Und das war dann, ja, nach der Schweiz und noch 2 anderen Stationen waren wir in freudiger Erwartung. Und dann habe ich gesagt, jetzt, bevor Kinder da sind, muss ich aufs Schiff. Und dann bin ich das erste Mal 2000 auf die MS Deutschland als Chef de Party, also als Bereichsküchenleiter, also für die kalte Küche war ich zuständig in Gardemagé. Und hat mir Spaß gemacht, ja, war richtig gut. Hat mir richtig Spaß gemacht, jeden Tag arbeiten, jeden Tag so unter Strom und für ganz viele Leute, aber auf einem sehr hohen Niveau zu kochen, das hat mir Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, ich wäre auch gerne länger da geblieben, aber da waren andere Prioritäten mit unserer ältesten Tochter und von daher habe ich dann das Schifffahrt wieder abgehakt und gesagt, okay, ich habe es gemacht, weil das wollte ich unbedingt mal das Härteste ausprobieren, das Härteste in Anführungszeichen gesetzt. Also es gibt bestimmt andere Betriebe, wo auch ganz hart gearbeitet wird. Das will ich ja nicht irgendwie schmälern.
Worin unterscheidet sich denn die Arbeit auf dem Schiff von der Arbeit auf dem Land?
Arbeit auf dem Schiff ist quasi, ja, fast 24 Stunden. Man ist ja erstmal immer verfügbar für den Chef, ja, wenn da irgendwas in die Hose geht, weil ihm eigene Mitarbeiter auf dem Posten irgendwas nicht in Ordnung gemacht haben, dann wird als erstes hier Telefonkabine. Hier
klar, weil man nicht nach Hause gehen kann.
Erstmal das, dann zweitens 7 Tage die Woche. Ne? Wir hatten Sollstunden. Damals gab es die Überstundenregelung für Schiffe noch nicht. Hatten Sollstunden, 310 Sollstunden im Monat.
Ich wollte gerade fragen, im halben Jahr? Nee, im Monat. Im Monat.
Mein Rekord waren 470 Arbeitsstunden. So, ein Monat hat 720, da war nicht mehr viel Zeit zum Schlafen. Ne? Ein bisschen duschen muss man auch noch zwischendurch. Also das ist dann schon hart, ne? Das ist dann wirklich, wo man sagt, okay, jetzt jeden Tag.
Hast du es hier immer mal besorgt, du hast immer richtig, ja, hey.
Ja, und ich fand es trotzdem noch sehr gut und hat mir wahnsinnig Spaß gebracht. Allein, ja, in so einem Team zu arbeiten, alle wollen das Gleiche, ne? Gas geben, um dementsprechend die Gäste zufriedenzustellen. Und ja, war einfach super. Nebenher noch tollerweise die Welt kennenlernen, so ein bisschen, wenn man mal Zeit hat zwischendurch. Ja. Kann man sich auch mal nehmen. Man kann auch, klar, wenn man viel arbeitet und dementsprechend kann man sagen, hier, wir sind auf Bora Bora übermorgen, Chef. Ich fange 2 Stunden früher an, kann ich dafür länger in die Mittagspause, wie auch immer. Klar, solange der Posten steht. Das ist ja auch Kommunikation, ne? Und das ist einfach alles. Und dann war ich auch mal 6 Stunden auf Bora Bora, ne? Und bin da geschnorchelt und hab mir das da gut gehen lassen, ne? Das ist, und dann sagt man 6 Stunden, ne? Was sind denn schon, aber das war für mich wie 3 Wochen Urlaub, ne? In der Zeit. Ja, das ist klar. Und dann, wie gesagt, dann wieder zurück an Land, Kinder gekriegt und
deine Frau.
Meine Frau mit meiner Beihilfe, ja. Und ja, letztendlich haben wir dann irgendwann mal gesagt, Mensch, das war auch sehr anstrengende Zeit, alles Gymnasium mit ja, auf dem höchsten Niveau kochen. Dann kam dann irgendwann auch mal ein Stern dazu, den ich als stellvertretender Küchenchef damit gemacht habe. Ja, ich bin ja da auch dran wesentlich beteiligt in der Leitung gewesen. Und ja, und irgendwann hat es meiner Frau dann auch gereicht, so wenn ich da jeden Tag 14, 15 Stunden von der Arbeit weg war. Und dann haben wir gesagt, okay, das muss ein bisschen ruhiger werden. Und dann bin ich zur Industrie- und Handelskammer. Als Ausbildungsberater für Gastronomie und Ausbildungsplatzakquise, hauptsächlich Gastronomie. Mhm. Und habe das, ja, 11 Monate geschafft.
Ich wollte gerade fragen, also das hätte ich mir jetzt krass vorgestellt. Also ich meine, jemand, der so... Ja. 11 Monate hast du durchgehalten.
Ja, also klar, das ging nicht. Also es war zwar schön, war eine echt tolle Erfahrung auch, ja, mal das andere von der anderen Seite zu sehen, ja, so ein bisschen und da auch ein bisschen den Horizont zu erweitern. Aber letztendlich, boah, der Herd und die Schürze und die Gäste, das hat mir schon gefehlt. Ne? Und dann hatte ich aber immer parallel immer Anfragen auch von der Reederei. Ne? Die erste Zeit, die ich da war, 2000 auf dem Schiff, haben die mich jedes Jahr wieder angefragt. Ne? Und dann, ja, kam das, glaube ich, gerade in dem Zeitraum, wo ich da mit der IHK nicht so zufrieden war, in meinem vorhergehenden Betrieb in allen Gymnasien war auch Umstrukturierungen. Und hier im Norden haben wir uns dann schon sesshaft gemacht. Die Kinder gingen schon in den Kindergarten und in die erste Klasse und so weiter. Und Haus gekauft und ja, kommt man auch nicht so schnell mehr weg. Mhm. Letztendlich aber gastronomisch gesehen war für mich hier dann nichts mehr, außer ja, dann irgendwie nach Hamburg oder weiter weg. Ja, dann kam das irgendwie ganz zufällig, dass die MS Deutschland einen Küchenchef gesucht hat. Daraufhin habe ich mich da beworben und ja. Dann waren die nächsten 8 Jahre Seefahrt.
Dann warst du 8 Jahre lang Küchenchef auf der MS Deutschland.
7, um ganz genau zu sein, ja. Weil ich zähle das eine halbe Jahr immer noch vorweg und ich habe so eine Interimszeit gehabt, 3 Monate zur Übergabe. Mhm. Aber insgesamt waren es 8 Jahre, ja.
Und? Geile Zeit?
War eine super Zeit, hat Riesenspaß gemacht. Ja, war eine super Zeit, aber alles hat seine Zeit. Das musste ich dann auch feststellen. Über den Zenit geht's dann einfach nicht mehr drüber hinaus, ja. Und alles, was danach kommt, ist dann, ja, nicht mehr der Zenit, ja. Und das wollte ich dann einfach nicht. Und hab dann 2014 dann beschlossen, nee, das war's mit der Seefahrt. Und dann wollte ich mal gucken, was es so gibt. Da habe ich erstmal ein halbes Jahr nichts gemacht. Ja, man muss sich auch ein bisschen erholen. Ja. Und ja, dann kam zufällig, ja, durch, ja, in der Gastronomie spricht man ja viel, einer kennt den anderen. Und dann wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass das hier zum Jahr drauf neu verpachtet werden soll. Und ich habe mir das dann angeschaut gehabt. Mit meiner ältesten Tochter bin ich mal rübergefahren. Dann saßen wir da an dem Kamintisch, da in der Ecke. Und ja, und ich fand es hier schön. Allein die Überfahrt fand ich schon so gut. Mhm. Ja. Da waren nicht ganz so viele Schafe wie jetzt, aber man kam da schneller voran.
Ja. Wir kamen noch langsamer voran, wir sind am Fahrrad hierher gefahren.
Ja. Ja. Und ja, ich fand es aber echt so richtig so Ruhe. Hm. Ja. Hm. Aufs Wasser gucken. Ja, Land's End, weiter geht nicht. Mhm. Fand ich schon von dem Aspekt sehr interessant. Ja, und dann überlegt man sich das halt. Da geht's natürlich auch dann ums Unternehmerische. Dann werden Zahlen verglichen und so weiter und so fort. Und das hat auch alles ganz gut gepasst. Ja, und 2015 habe ich den dann gepachtet hier.
Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Thema Glückfinder, Thema Berufung finden. Das ist nicht dein Job, das ist dein Beruf, oder?
Ja, also ich könnte auch nie irgendwie was... Das war vielleicht auch das, was ich mit der IHK gerade angeschnitten habe. Es war zwar eine schöne Zeit und es hat mir auch Spaß gemacht, aber das war einfach, da bin ich nicht so aufgegangen. Ne? Da muss ich mich auch mit dem komplett identifizieren können. Und das konnte ich einfach nicht so hundertprozentig. Mhm. Und das ist halt, Gastronomie ist mein Ding, das mache ich gerne. Ja? Mhm. Und da stehe ich auch 100% dahinter. Mhm.
Und zweite Frage, momentan hört man ja relativ häufig den Begriff des Burnout. Menschen, die zu viel arbeiten sozusagen. Oh. Jetzt haben wir da eine These zu entwickelt in verschiedenen Glückfindertagen und Gesprächen des Menschen, die sozusagen ihrem Herzenswunsch folgen, also ihrer Berufung sozusagen.
Ich kriege keinen Burnout, das kann nicht sein. Also das bin ja ich. Genau. Ich will das ja. Ne? Genau. Also denke ich mal nicht, ich weiß nicht, ob es mal...
Ja, so Pauschalierungen tue ich mir auch schwer, aber prinzipiell glaube ich einfach, wenn jemand das tut, was er liebt, so wie du, der das quasi atmet, lebt, der bringt auch gerne diese übermäßige Leistung, weil er einfach da...
Da gehe ich ja auf drin, ne? Das macht mich ja glücklich, ja, deswegen.
Mhm, genau.
Und von daher denke ich mal, klar, irgendwann sage ich auch, okay, heute mache ich mal mit den Kindern den Tag oder was auch immer. Oder?
Wäre meine nächste Frage, kommst du auch dann mal...
Ja, das geht schon, also ich nehme mir dann auch mal die Zeit oder... Es ist ja auch nicht jeden Tag Sonnenschein und wenn es hier regnet, ist ja der Stress überschaubar. Mhm. Ja. Dann wartet meistens ein anderer Stress auf mich und zwar mein Büro. Mhm. Ja, das schiebe ich aber immer so weit weg, wie es geht. So ungeliebte Dinge. aber muss natürlich auch gemacht werden. Ne? Mhm. Und ja, und dann nehme ich mir auch mal die Zeit. Letztes Jahr im Oktober habe ich mir die Zeit genommen. Meine älteste Tochter geht mittlerweile in Dänemark auf die Schule, mhm, auf so ein Internat. Und die hatten unterschiedliche Herbstferien, mhm, zu den beiden, die jetzt noch in Deutschland auf die Schule gehen. Und dann sagte ich auch, Mensch, das ist ja auch traurige Herbstferien für Kathleen. Und dann habe ich mir die Zeit genommen und gesagt, komm, wir 4 Tage in London. Machst du mit?
Ja. Ach, wie cool.
Ja, echt? Und dann sind wir 4 Tage nach London. Das war echt gut.
Ach, cool.
Hat mir auch Spaß gemacht. Und dann mit der ältesten Tochter, die war auch ganz zufrieden. Ja.
Oh, super.
Genau.
Super cool. Und wenn man jetzt überlegt, Chefkoch auf einem großen Schiff sozusagen, da gibt's ja auch mehrere Köche, ja. Mhm. Kochst du da noch selbst? Also hat das dann noch viel mit dem, weil du bist ja auch hauptsächlich dafür verantwortlich, dass das läuft.
Ja, klar, irgendwann, es verschiebt sich ja alles, ne, so. In der Ausbildung, da ist man dann zuständig, dass die Kartoffeln geschält werden, sage ich jetzt mal, ja, und dann nach der Ausbildung bist du dann zuständig, dass die gegart werden, so, ich sag's jetzt mal überspitzt, und irgendwann mal bist du dafür verantwortlich, wie die zubereitet werden und wann die eingekauft werden und in welchen Mengen, und das verschiebt sich natürlich ein bisschen, ne? Klar. Letztendlich habe ich nicht mehr täglich am Herd stehen müssen oder habe nicht mehr irgendwie was mit der Zubereitung der Speisen im Prinzip zu tun gehabt. Letztendlich war ich der Kopf und habe das die Bestellung und die Art und Weise des Menüs, die Zusammenstellung, die Mitarbeiterschulen, ja, andere Richtlinien mit beachten, Hygienevorschriften und so weiter und so fort. Das wird ja dann immer komplizierter. Das war natürlich dann meine Hauptaufgaben, ja. Letztendlich wird ein neues Gericht in die Speisekarte implementiert und dann muss es gezeigt werden. So. Wie wird's hergestellt? Wie wird's gemacht? Dann habe ich natürlich mit den einzelnen Postenchefs dann immer besprochen, okay, morgen um 10 komme ich bei euch auf den Posten. Mhm. Ich brauche das und das und das und das und das. Ihr bereitet mir das so und so vor und dann kochen wir das zusammen. Mhm. So und so ging das dann, ne? Mhm. Oder Rezeptbücher geschrieben. Also nicht Rezeptbuch in dem Sinn, dass man das jetzt zu Hause nachgucken kann, sondern für die Mitarbeiter, ne? So Recipe-Files. Ja.
Was übrigens sehr schade ist, denn ich habe gerade eben bei dir gegessen, gemeinsam mit Bettina, und wir hatten so ziemlich das leckerste Essen, das wir, also auf jeden Fall schon mal jetzt auf der gesamten Tour hatten. Und auch, also sehr lange zurückdenken, mal so lecker gegessen zu haben. Also schade, dass man es nicht kaufen kann, weil zumindest das, was wir hatten, war monsterlecker.
Ja, ja, klar. Ich habe auch schon mal ein kleines Kochbuch geschrieben, aber exklusiv für unsere Passagiere. Waren immer mal die Anfragen, ob ich nicht ein Kochbuch schreibe, aber ich weiß gar nicht. Ich bin der praktische Typ.
Der Pragmat.
Der Pragmat, ja. Nee, also bei mir, klar mache ich das auch gerne, und ich mache auch gerne Rezepte für Gäste oder für Privatmenschen, Privatleute, die ein Rezept ganz anders lesen, wie jetzt ein Koch, ja. Und letztendlich, habe ich ja irgendwann mal noch Zeit dafür.
Das heißt, als Kind entschieden, Koch zu werden, Glück gefunden als Koch, Aufgaben innerhalb des Kochberufs haben sich verschoben?
Ja, selbstverständlich, klar.
Du hast dich weiterentwickelt und bist dennoch in dem Job, wo du jetzt bist, glücklich.
Ich hätte gerne noch mein Restaurantfachmann nachgemacht. Leider hätte ich das eigentlich nur in meinem Ausbildungsbetrieb machen wollen, weil ich da schon alles kannte in dem Sinne. Und habe gesagt, okay, die 2 Jahre Refa mache ich hinterher. Ging dann aber leider nicht. Aber war auch gut so, sonst wäre ich ja nicht in die Schweiz, hätte meine Frau nicht kennengelernt.
So hat alles wieder seine Bedeutung. Genau. Ne? Alles ist gut für was. Lieber Erik, vielen, vielen Dank für deine Geschichte, wie du vom Festland aufs Boot und wieder zurück aufs Festland. Also fast, also nein, es ist ja Festland. Manchmal habt ihr zwar viel Wasser hier, ja, aber ansonsten... Ja,
ab und zu kriegt man nasse Füße.
Ja, aber ansonsten Festland gekommen bist und dass du deine Berufung schon als Kind kanntest, sie gelebt hast. Fantastisch. Finde ich total super. Ich habe für dich jetzt noch die Glückfinder-Fragen vorbereitet.
Oh ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, pass auf. Ja, pass auf. Was bedeutet glücklich sein für dich?
Mit dem Lächeln den ganzen Tag durch die Gegend zu laufen.
Sehr gut. Wer glaubst du, ist für dein Glück verantwortlich?
Oh, wer ist für mein Glück verantwortlich? Kann man nicht pauschal beantworten. Erstmal ich selbst, ja? Weil ich mit dem, mit meinem Sein und mit meinem Tun das so hinlenke vielleicht, dass es für mein Glück passt. Letztendlich ein großer Teil natürlich meine Familie, meine Kinder, meine Frau. Ja, das ist Glück. Einfach dementsprechend, ja, das zu tun, wo ich drauf Bock habe. Ja, ich bin, wie schon vorher erwähnt, von Kindesbein wollte ich Koch werden. Jetzt bin ich nicht nur Koch, ich bin jetzt Gastronom in dem Sinn, oder ich bin Gastgeber, so sage ich es eigentlich viel lieber, dass ich Gastgeber bin. Und ja, das macht Spaß, macht glücklich.
Spielst du Lotto?
Nee, ich will eigentlich immer, aber ich vergesse es jedes Mal.
Das ist ja Bombo. Macht Geld glücklich?
Nee, denke ich nicht. Nee.
Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich die tollste Frau und die liebsten Kinder auf der ganzen Welt habe.
Will man mehr. Stell dir vor, Zeitreisen sind möglich. Du könntest zurückreisen in der Zeit und deinem jüngeren Ich begegnen. Gibt's irgendeinen Ratschlag, irgendetwas, was du ihm mit auf den Weg geben würdest oder wo du sagen würdest?
Ja, das mit den Adidas Basketballstiefeln und den hochgekrempelten Hosen, das war echt doof, ich sagen.
Okay, letzte Frage. Gibt's irgendwelche Bücher, die du hast oder die du empfehlen möchtest, wo du sagst, das ist was aus, vielleicht auch ein Kochbuch, wo du sagst, das sollte man mal gelesen haben?
Also ich muss zu meiner Schande gestehen, und jetzt wird meine Deutschlerin vielleicht auch hellhörig, ich habe noch nie ein Buch zu Ende gelesen. Ja.
Das ist überhaupt
ob
nicht
das
schlimm.
Jetzt die kleinen gelben Heftchen von Reklam oder sonst irgendwas waren. Ja, es gibt bestimmt tolle Literatur.
Okay, pass auf, ich erweitere deinen Literaturschatz. Ich habe dir was mitgebracht, mein Buch. Vielleicht schaffst du es fertig.
Also, ich lese zumindest mal vorne und hinten, das verspreche ich.
Es sind 14 kurze Geschichten von Glückfindern. Schön. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn dich jemand besuchen kommen möchte, kann er das natürlich gerne tun, hier auf der Hamburger Hallig. Würdest du mir bitte noch deine Internetseite sagen, damit ich da drauf verlinken kann?
Genau, ganz einfach, hallig-krog.de.
Ihr Lieben, wenn ihr das hört, wenn euch das Interview gefallen hat und wenn ihr Bock habt, richtig geil zu essen an einem wunderschönen Ort, dann kommt hierher. Es ist nicht um die Ecke, aber ich sag euch, es lohnt sich. Selbst wenn ihr mit dem Fahrrad herfahren müsst, ist es total lohnenswert. Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr, sehr gerne.
Mitten im Geschäft. Also ich weiß das wirklich sehr zu schätzen. Danke für deine Zeit, danke für deine Geschichte und danke, dass wir hier sein durften.
Gerne, Andreas. Hat Spaß gemacht.
Danke. Bis dann da draußen. Tschüss.
Jo, tschüss.
Das war der Glückfinder-Podcast. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich über eine positive Bewertung bei iTunes oder über Ihre Weiterempfehlung dieses Podcasts. Sollten Sie selbst Ihr Glück gefunden haben oder Kontakt zu mir aufnehmen wollen, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören und wünsche Ihnen bis dahin viel Glück. Ihr Andreas Gregori.